Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. In den Kantonen Genf und Waadt haben Privatfirmen wie Rolex viel Geld locker gemacht, um damit die sogenannte Neuropolis zu kreieren. Dies wäre die weltweite Hauptstadt der Neurowissenschaften. Das Projekt nennt sich Blue Brain und bewirbt sich um Subventionen der EU in Milliardenhöhe. Aber es gibt auch Polemiken rund um das Projekt. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, wie die Ziele dieses Forschungszentrums sind.
Es gibt ja bereits seit 2005 ein Hirnforschungsprojekt unter dem Namen Blue Brain Project an der ETH Lausanne. Das versucht mit einem Supercomputer das Funktionieren des Gehirns zu simulieren. Und nun soll am Genfer See eben Neuropolis entstehen, eine Einheit, die die gesamten Forschungen rund um dieses Blue Brain Project decken soll, unter anderem eine riesige Datenbank. Neuropolis könnte sogar von der Europäischen Union zum wichtigsten Zentrum des Human Brain Project ernannt werden, das ja bereits 120 wissenschaftliche Teams aus über 20 Ländern zählt. Die Kandidatur wurde von Schweizer Seite eingereicht und es geht um sehr viel, und zwar um Subventionen bis zu 1 Milliarde Franken pro Jahr. Nun haben bereits die Kantone Waadt und Genf mit privaten Unternehmen wie Rolex mehr als 100 Millionen Franken in das Projekt investiert. Eigentlich eine ziemlich kolossale Summe für lokale Verhältnisse. Doch das sollte sich auszahlen, denn man rechnet damit, dass Neuropolis mehr als 1000 wissenschaftliche und technische Mitarbeiter beschäftigen wird hier in der Region.
Das klingt hervorragend, Ron Hochuli. Trotzdem, kann man jetzt einfach als Region beschließen, dass man jetzt die weltweite Hauptstadt der Neurowissenschaft wird? Oder war die Region schon vorher bekannt für solche wissenschaftliche Forschung?
Ja, tatsächlich. Ein solches Projekt kann natürlich nicht aus dem Nichts entstehen. Wie gesagt, die Region hatte bereits das Blue Brain Project, ein eben international bedeutendes Projekt. Im Weiteren hatte man sich in Genf bereits entschieden, ein Institut zu bauen, das sich mit Neurowissenschaften im klinischen Bereich beschäftigt. Schließlich versuchen Genf und die Waadt immer näher zusammenzuarbeiten, dies auch im akademischen Bereich, und dieses Projekt soll ein wichtiger Grundstein dieser Zusammenarbeit sein. Last but not least brauchte man natürlich auch private Geldgeber, die das Projekt unterstützen, und in der Gegend sind die vorhanden mit Nestle, Rolex und zahlreichen anderen Firmen, die natürlich Interesse haben, mit einem solchen Projekt auch Prestige zu gewinnen.
Und nun konkret zu der Forschung, die da gemacht wird. Was ist denn deren Nutzen?
Die Grundidee dahinter ist, dass man auf mehr und mehr Experimente verzichten will in der Zukunft und dass man auf Simulierungen setzen will. Das Genfer Klinische Institut wird eine neue Bildgebung entwickeln, das vor allem im Bereich von chronischen und neurodegenerativen Erkrankungen Fortschritte machen will. Was das Blue Brain Project betrifft, sind ein Teil der Wissenschaftler aber sehr skeptisch, manche sogar extrem kritisch. Das menschliche Hirn zu modellieren sei völlig absurd, denn es sei viel zu kompliziert. Man solle sich vorstellen, wie das gehen soll, die Interaktionen zwischen Hunderten von Millionen Neuronen künstlich wiederherzustellen. Und auch wenn das gelingen sollte, wozu, fragen sich einige. Doch die Verfechter des Projekts zeigen sich gelassen gegenüber dieser Kritik. Man forsche ja nicht immer mit ganz konkreten Vorstellungen im Hinterkopf. Ziel sei es, das Hirn besser zu verstehen. Dies werde sowieso zu Fortschritten führen.
Eine weitere prestigeträchtige Kampagne. Genf möchte gern einen grünen Fonds für das Klima beherbergen. Ein ziemlich berühmter Fonds, der in Cancun im Jahr 2010 gegründet wurde, um gegen die Klimaerwärmung zu kämpfen. Und der Inhalt dieses Fonds, das sind 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Das Problem ist, Genf hat nun Konkurrenz erhalten, und zwar von der ehemaligen deutschen Hauptstadt Bonn. Und zuerst mal die Frage, Ron Hochuli, wie verläuft denn der Kampf um diesen Fonds?
Es ist ein Kampf, wie ihn Genf und die meisten internationalen Diplomaten nicht unbedingt erwartet hatten. Normalerweise geht es ja um Lobbying hinter den Kulissen mit politischen Argumenten und Standortvorteilen. Da hat Genf immer ein gutes Argument, in dem die Behörden nur sagen können, schaut, wie viele Organisationen wir bereits haben. Da ist es doch von Vorteil, wenn auch ihr noch zu uns kommt. Dann brauchen die Diplomaten nicht immer herumzujetten zwischen verschiedenen Standorten. Doch um den Sitz des Grünen Fonds zu gewinnen, hat Bonn ein Dossier entwickelt, das man quasi mit einer Kandidatur für die Olympischen Spiele zu vergleichen ist. Und es ist nun ein Kampf angesagt, ein diplomatischer Kampf, zum Teil auch ein Kampf in der Öffentlichkeit, und es herrscht zurzeit große Spannung.
Sie haben gesagt, Bonn habe sich quasi ein Dossier wie für Olympische Spiele zurechtgelegt. Wie genau sieht denn das aus?
Ja, die ehemalige Hauptstadt der Bundesrepublik lässt Bilder zirkulieren von einem geplanten Hightech-Gebäude, das die Mitarbeiter des Fonds empfangen könnte, ein Gebäude, das ein Null-Energiekonsum hätte, in fantastischer Lage direkt am Rhein, das auch noch eine 100-plätzige Krippe für die Kinder der Angestellten beherbergen könnte. Im Weiteren würde die Stadt für die Einrichtung der Infrastruktur bezahlen und auch die Reisekosten der Mitarbeiter und Diplomaten übernehmen. Schließlich würde Deutschland 40 Millionen Dollar pauschal in den Fonds investieren, falls Bonn dessen Sitz bekommt. Und Guido Westerwelle, der deutsche Außenminister, nimmt dieses Dossier momentan bei jeder Auslandreise in seine Tasche mit.
Gewichtige Konkurrenz also. Und was für Argumente hat denn Genf?
Paroli bieten kann Genf Bonn finanziell nicht wirklich. Man schlägt vor, das künftige Fonds in leeren Büros im Gebäude der WMO, der Weltmeteorologischen Organisation, einzuquartieren. Bezahlen würde man nur für die Reisen der Diplomaten und Mitarbeiter aus Entwicklungsländern. In den Fonds investieren, tja, da werden noch keine Summen genannt, doch Genf hat weiterhin zweierlei Argumente, die nicht zu unterschätzen sind. Erstens eben die bereits bestehenden internationalen Organisationen, die sich mit Umwelt beschäftigen, wie etwa die WMO oder der Sitz des IPCC, des International Panel on Climate Change, und andere UNO-Organisationen. Zum Zweiten hat Genf ein breites Netz an Diplomaten in der eigenen Stadt, bei denen man nun lobbyieren wird. Und Didier Burkhalter, der Schweizer Außenminister, wurde auch noch eingespannt, um das Dossier im Ausland mitzutragen.
Wagen Sie eine Prognose?
Es wird eine sehr schwierige Partie für Genf. Gegen Bonn hat man bereits einmal gewonnen, als es um den Sitz der WHO, der Welthandelsorganisation, ging. Doch diesmal ist das deutsche Dossier wirklich extrem stark, schätzen Diplomaten ein. Und eine Niederlage könnte Konsequenzen haben, denn die Sitze der internationalen Organisationen sind immer umstrittener. Der Trumpf der Schweizer Neutralität spielt keine bedeutende Rolle mehr, und die Signalwirkung eines Verlusts könnte sehr stark sein für Genf. Sollte es Genf einmal nicht schaffen, sich durchzusetzen, wird es auch in der Zukunft schwieriger sein, internationale Organisationen anzuziehen bzw. zu behalten. Geht eine Organisation anderswohin, könnten auch andere weniger Hemmungen haben.
Ein letztes Thema, Ron Hochuli. Letzthin hat der Kanton Fribourg den Zuschlag bekommen zur Austragung des nächsten eidgenössischen Schwingfestes. Und letzte Woche nun hat der Kanton Freiburg das nationale Jodlerfest beherbergt. Fast könnte man auf die Idee kommen, dass jedes Mal, wenn irgendetwas Folkloristisches läuft in der Schweiz, dass der Kanton Fribourg dabei irgendwie Gastgeber ist. Wieso denn das?
Es gibt mehrere Gründe. Freiburg ist tatsächlich so etwas wie die Hochburg der Folklore hier in der Romandie. Der erste Grund ist schlicht und einfach, dass das eine Fest das nächste bringt. Man hat sich lokal ein internationales Netzwerk erarbeitet, unter anderem mit dem internationalen Festival der Folklorenmusik, das jährlich in der Stadt Freiburg stattfindet. Dazu kommt natürlich, dass der Kanton zweisprachig ist. Schließlich ist es ein Kanton, der stets Nachwuchs bringt, im Zusammenhang mit der Tradition. Es gibt in Freiburg unheimlich viele Sangchöre, darunter auch 15 Jodlerclubs, die großen Erfolg haben und die Tradition aufrechterhalten.
Man singt sehr viel im Kanton Freiburg, es scheint fast sogar mehr als überall sonst. Nochmals, warum denn das?
Die Sängertradition ist sowohl eine sehr alte wie auch eine sehr lebendige, die seit über einem Jahrhundert der Priester Joseph Beauvais hatte damals stark dazu beigetragen. Dieser Priester hatte anfangs des 20. Jahrhunderts über 2000 Werke komponiert, darunter auch Le Vieux Chalet, das über die Landesgrenzen hinaus berühmt ist und hier quasi ein Hit-Status erreicht hat. Seine Werke werden nach wie vor gesungen und sogar zelebriert in Freiburg. Dies in Dutzenden von Chöre im Kanton, die nie ein Problem hatten, Nachwuchs zu finden. Wo in Genf und Lausanne die Chöre um ihr Überleben kämpfen, können es sich die Freiburger sogar leisten, nach Niveau die Jugendlichen zu rekrutieren. Und wenn man einige Freiburger fragt, was ihr Kanton kennzeichne, antworten sie, hier wird gesungen.
Es gibt also tatsächlich eine Art spezielle Verbindung zwischen dem Kanton Fribourg und der Tradition.
Ja, das kann man sagen. Und dies insbesondere auch im Gräerzerland. Die Boya, wie man sie hier nennt, auf Deutsch Alpaufzüge, haben Kultstatus erreicht. Die Armai, die das Vieh jährlich auf die Alp führen, tragen ihre Tracht nach wie vor mit Stolz. Und die Landschaft im Gräerzerland entspricht natürlich auch ein Stück weit dem Klischee, das mit der Tradition verbunden ist. Man hat fast den Eindruck, die Postkarte Schweiz, wie man sie sich vorstellt, die entspricht in Freiburg im Gräerzerland ein Stück weit der Realität. So kann man sicher auch sagen, dass Freiburg zu den Kantonen gehört, die trotz einer rasanten Modernisierung und einem unglaublichen Wirtschaftsboom in den letzten Jahren, seit Anfangs der 90er Jahre könnte man sagen, dass eben dieser Kanton es geschafft hat, die Tradition am Leben zu erhalten.
Ron Hocholi von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
Im Tessin beschäftigte vor allem eines die Menschen: der Felssturz in Gottnellen, der dazu führte, dass die Gotthardbahnlinie geschlossen wurde. Ich fragte unseren Tessin-Korrespondenten Alexander Grass nach den Auswirkungen für den Verkehr.
Ja, beim Personenverkehr sieht es so aus, dass die Passagiere auf einen Autobus umsteigen müssen. Sie verlieren so zwischen 30 und 90 Minuten Wartezeit. Das ist die offizielle Variante. Ich habe aber auch schon Berichte gehört, wonach diese Wartezeiten viel geringer sein sollen, dass es eben die SBB sich sehr, sehr bemühen, hier wirklich die Auswirkungen in Grenzen zu halten. Ganz anders ist das beim Güterverkehr. Der Schienengüterverkehr kann nicht so leicht ausweichen und da stellen sich die wirklichen Probleme.
Und wie sehen denn die aus?
Ja, die sehen so aus, dass diese Schienentransporte andere Wege nehmen müssen, zum Beispiel über den Lötschberg, zum Beispiel auch über ausländische Strecken. Doch hier muss gesagt werden, dass eben unglücklicherweise zugleich auch der Brennertunnel repariert wird. Der ist teilweise gesperrt und teilweise nur im Einbahnbetrieb befahrbar. Das alles zusammen schafft eine sehr schwierige Situation. In der Schweiz selber bleibt natürlich nur die Alternative über den Lötschberg. Die SBB hat hier alles möglich gemacht. Die Güterbahnbetreiber haben sich zusammengetan, um hier koordiniert aufzutreten. Man leiht sich gegenseitig Lokführer aus. Es gibt Angebote von BLS Cargo, die diese Schiebedienste, also die Lokomotiven, die von hinten her die Güterzüge stoßen, dass diese Schiebedienste glatt funktionieren. Im Bahnhof Domodossola wurden extra Schichten für die Zöllner eingeführt. Es wurde ein extra Pikett für Lokomotivführer aufgezogen, sodass auch 24 Stunden im Tag dort gearbeitet werden kann. Also diese Güterbahnbetreiber, die tun wirklich alles, um diese Verkehre weiterführen zu können. Aber es ist so ein Teil des Verkehrs, der muss liegen bleiben und geht eventuell dann eben auf die Straße.
Ganz viele Maßnahmen, um das abzufedern, was da passiert. Aber wie ist es jetzt so? Hat es da noch weitere Auswirkungen? Sagen wir zum Beispiel beim Tourismus.
Die sind im Moment noch nicht spürbar. Die Tourismussaison, die beginnt ja eigentlich erst in den nächsten 3 bis 4 Wochen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass bis dann die Auswirkungen eigentlich sich erledigt haben sollten, dadurch, dass die Sprengung eben am Montag schon stattfindet. Und wenn dann alles gut geht, dann geht's nochmal 2 Wochen und die Strecke ist offen. Beim Güterverkehr, das muss auch noch nachgetragen werden. Es gab ja Straßenverkehrsverbände, die sofort Warnungen von sich gegeben haben, dass jetzt der Superstau am Gotthard kommen werde, und darauf folgte natürlich gleich ein Wunschkonzert von verkehrspolitischen Forderungen, also weg mit dem Nachtfahrverbot und so weiter und so weiter. Dieser Superstau hat bis jetzt nicht stattgefunden, das muss klar gesagt werden. Es ist erstaunlich, niemand kann sich das wirklich erklären, wo denn diese Transporte geblieben sind. Im Moment ist die Situation auf der Gotthard-Autobahn normal.
zu einem anderen Thema, internationale Politik, die vor allem auch das Tessin stark berührt. Evelyn Wittmann-Schlumpf war diese Woche zu Gast beim Ministerpräsidenten von Italien, bei Mario Monti. Und da ging es tatsächlich auch um ein Geschäft, das das Tessin stark berührt, nämlich die Steueraffären. Was ist denn dabei herausgekommen?
Ja, die Aufmerksamkeit im Kanton Tessin war natürlich sehr groß. Das wird scharf beobachtet, auch kommentiert hier, wie die Verhältnisse mit Italien sich entwickeln. Man hat mit großer Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass jetzt ein Dialog gestartet worden ist, dass es eben diesen Willen gibt, gemeinsam die Themen anzugehen, dass auch kurzfristig sogar Resultate kommen sollen. Das alles hat man aus Rom gehört. Der Tessiner Staatsrat will diese Geschichte inhaltlich begleiten und auch beobachten, ob die Arbeit dann so rasch vorankommen, wie jetzt versprochen worden ist. Laura Sadis, die Volkswirtschaftsministerin, die Staatsrätin, hat selber teilgenommen an diesem Spitzentreffen in Rom, hat das auch kommentiert und war da eigentlich sehr optimistisch. Man ist jetzt einfach froh, dass diese Verhandlungen endlich in Gang gekommen sind. Das ist ein altes Anliegen, ein jahrealtes Anliegen im Kanton Tessin, der natürlich auf die Zusammenarbeit, auf die wirtschaftliche, gedeihliche Zusammenarbeit mit Italien ganz besonders angewiesen ist.
Ein Silberstreifen am Horizont also und auch ganz viel Hoffnung, dass es da endlich zu einer Lösung kommt. Aber was sagt jetzt die Lega dei Ticinesi, weil die haben ja immer ein Problem mit Italien.
Die Lega dei Ticinesi nennt Italien ja Fall Italia, das ist eine Anspielung auf quasi Konkurs Italien. Für sie ist Italien politisch wie finanziell und ökonomisch ein Konkursfall. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen. Es ist eine der wichtigsten Industrienationen in Europa. Italien ist der zweitgrößte Handelspartner. Italien ist die Entwicklungschance auch für das Tessin. Ich denke da zum Beispiel an die Weltausstellung 2015. Ich stelle fest, dass es viele, viele Chancen gibt für Schweizer Unternehmen, quasi mit ihrer Qualität und mit ihrem Angebot in Italien auch erfolgreich zu sein. Wenn da diese Behinderungen, die es jetzt gibt, faktisch gibt, wenn die weggeräumt würden, dann wäre das ein Plus für den Kanton Tessin. Das gäbe Arbeitsplätze, das gäbe neue Chancen.
Ein anderes Thema, Alexander Grass, diese Woche ist eine Zeitung verschwunden vom Markt. Dieci Minuti, eine Anspielung auf 20 Minuten, eine Gratiszeitung ebenfalls. Das Ganze aus dem Hause Bignasca. Warum verschwindet denn diese Zeitung?
Ja, zuerst muss man vielleicht sagen, was diese Zeitung ausgemacht hat. Es ist ein Gratisblatt gewesen, das immer am Mittwoch, Donnerstag und Freitag herausgekommen ist. Die Auflage hat 25.000 Exemplare betragen. Es gibt diese Gratiszeitung seit dem September 2011 und jetzt hat es 77 Ausgaben gegeben und jetzt haben wir eben dieses Aus, das jetzt verkündet worden ist. Es ist faktisch ein Kampfblatt gewesen der Lega dei Ticinesi mit den üblichen Themen und auch Vorwürfen an die politische Konkurrenz. Ein Kampfblatt so wie der Mattino della Domenica. Offiziell hat man jetzt lesen können, ist die Rede nur von Ferien, also das Dieci Minuti will Ferien machen und man habe 20.000 Leser erreicht, das sei ein Erfolg, lese ich da in dem Editorial von Boris Bignasca, das ist der Sohn von Lega-Präsident auf Lebenszeit Giuliano Bignasca, der hat das geführt, aber ich denke, es ist auch der Mangel an Inseraten gewesen, der dann dem Dieci Minuti das Genick gebrochen hat.
Das heißt, es fanden sich nicht genügend Inserenten, weil sich die vielleicht trotzdem gescheut haben, in so einem Kampfblatt zu inserieren.
Genau, das ist der Eindruck. Ich denke, da hat auch die Intervention bei großen Inseratekunden doch am Ende etwas gefruchtet. Genauso übrigens wie beim Martino della Domenica. Es gibt ja dutzendweise Anzeigen wegen Ehrverletzungsdelikten und so weiter in diesen Presseerzeugnissen. Und da haben sich Bürger an Großinserenten gewandt und haben gesagt, wollen Sie wirklich in diesem Umfeld inserieren? Wollen Sie, dass Ihre Produkte in diesem Umfeld gezeigt werden und vorgestellt werden? Beim Martino della Domenica sind jetzt noch einige Autohersteller übrig geblieben, sonst sehen wir noch Kleinanzeigen. Das war bei Dieci Minuti nicht anders. Und eine Gratiszeitung, die finanziert sich natürlich über die Inserate. Und wenn die ausbleiben, dann ist es schnell fertig. Das Geld ist aus. Diese Diagnose würde ich wagen und deshalb muss Dieci Minuti vom Markt verschwinden.
Alexander Grass, Lugano schenkt sich ein neues Verkehrskonzept und zwar ziemlich im breiten Stil. Erklären Sie uns doch mal, was in dieser Stadt, die ja notorisch ist, auch für ziemlichen Verkehrsstau, was jetzt dort geplant ist.
Ja, die Bewohner der Region Lugano haben diese Woche nicht schlecht gestaunt. Sie haben da eine eigene Zeitung in den Briefkästen gehabt, die darauf hingewiesen hat, dass jetzt die Umstellungen beginnen. Also die Ampeln, die Verkehrsampeln im Straßenverkehr in der Stadt Lugano werden umprogrammiert. Das bringt natürlich völlig neue Abläufe im Straßenverkehr. Und noch schlimmer oder noch gravierender eigentlich ist, dass Einbahnen aufgehoben werden, dass die Fahrtrichtungen umgedreht werden. Aus bisherigen Einbahnen werden Straßen, die im Gegenverkehr befahren werden. Es gibt neue Busspuren und, und. Die Stadt hat eine große Zahl von zivilen Helfern aufgeboten, um an den neuralgischen Kreuzungen die Gewohnheitsfahrer zu informieren, wie sie jetzt an ihr Ziel kommen sollen, nicht wahr? Dahinter steckt ein großes Projekt. Es gibt einen Tunnel von der Autobahnausfahrt Lugano Nord ins Stadtzentrum, dort wo das Eishockeystadion ist. Das wird den Verkehr völlig verändern von und nach der Stadt Lugano. Dieser Tunnel, dieser Zubringertunnel, und das wird ein Big Bang werden. Zugleich will Lugano den öffentlichen Verkehr jetzt ganz neu gestalten. Häufig fuhr der öffentliche Verkehr mit dem Privatverkehr auf der gleichen Spur mit und stak auch im gleichen Stau fest. Also war der große Vorteil, den wir vielleicht in anderen Städten wie Bern oder so sehen, dieser Vorteil, den gab es nicht in Lugano. Und das soll jetzt alles neu werden. Der öffentliche Verkehr soll verbessert werden. Es gibt auch Diskussionen über eine Straßenbahnlinie, ein großes Projekt, das auch in Lugano neu entstehen soll. So macht sich Lugano auf den Weg. Aber die ganze Sache ist zwiespältig natürlich. Erst im letzten Moment ist es gelungen, am Tunnelausgang ein Park-and-Ride-Parkhaus zu erstellen. Wenn das nicht gekommen wäre, dann hätte Bern Nein gesagt zur Tunneleröffnung, weil das hätte gegen das Gesetz verstoßen.
Sie haben gesagt, die Bevölkerung sei überrascht worden. Gibt es denn noch weitere Reaktionen aus der Öffentlichkeit auf diese Projekte?
Die Reaktionen, die werden wir sehen. Die Bevölkerung leidet unter den wirklich großen Staus, Verkehrsstaus. Lugano ist eine mittelgroße Stadt, aber bei den Staus kann Lugano ohne weiteres mitmachen mit den ganz Großen in der Schweiz. Und die Bevölkerung erhofft sich jetzt mal vor allem eine Erleichterung. Was auch gesagt werden muss, der öffentliche Verkehr, der muss jetzt diese Chance packen. Es muss die besseren Anbindungen, die müssen kommen. Die schlanken Verbindungen mit den Bahnanschlüssen und so weiter, das muss da sein, damit die Leute auch umsteigen.
Alexander Grass aus dem Tessin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.